Jesus Christus, ich bete, dass du jetzt nochmal so durch dein Wort zu uns redest, dass du unser Herz aufschließt, Herr, damit du mit deinem Geist in unser Herz wirken kannst. Amen. Wie ein Regen auf dürres Land, so ist das, wenn Gott in unser Leben kommt. So ist das, wenn Jesus Christus in unser Leben eingreift, auch in unsere Not, in Situationen, die uns manchmal so schwer fallen. Es ist wie ein Regen, ein warmer Regen auf dürres Land. Ich möchte heute über die zweite Seligpreisung sprechen. Ich habe ja gesagt, ich möchte die Seligpreisung so Stück für Stück mit uns durchnehmen. Und da geht es darum, um Leiden, aber es geht auch um den Trost in diesem Leiden. Es geht darum, wenn das Letzte zum Vorletzten wird. Eigentlich bedeutet es, wenn ich über Leid rede, nicht so sehr das Leid in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich geht es darum, so wie wir das bis jetzt im Gottesdienst eigentlich auch erlebt haben, das Gute, was Gott tut, in den Vordergrund zu stellen. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Perspektive haben. Eigentlich gehört es auch dazu, die Freude auszudrücken über die Segnungen unseres Herrn. Wirklich davon zu zehren, was Gott in meinem, in unserem Leben alles schon getan hat. Habt ihr das jetzt vor Augen? Was der Herr in eurem Leben schon Wunderbares getan hat? Habt ihr die Perspektive, dass der Herr Wunderbares tun möchte in eurem Leben? Wir sind alle an irgendeinem Punkt reich gesegnet worden. Jesus hat sich zu uns gestellt. Jesus hat unsere Schuld vergeben. Jesus hat sich unserer Schwachheit erbarmt. Jesus verurteilt uns nicht. Ist das nicht wunderbar? Zu wissen, wir erfahren Gnade, wir erfahren Hilfe, wir erfahren Versorgung. Wir sitzen hier im Warmen, im Frieden. Manchmal ist es ganz wichtig in unserem Leben, dass wir einen anderen Blickwinkel finden. Ich habe das eben schon mal gesagt vor der Anbetung, dass unser Blickwinkel eine andere Seite des Lebens immer wieder beleuchtet, eine andere Perspektive entwickeln. Das hilft, in bestimmten Situationen auch wieder neu zurechtzukommen, getröstet zu werden, sich neu aufzumachen und das Leben wieder meistern zu können. Jesus Christus hat in der Bergpredigt, besonders auch in unseren Seligpreisungen, den Willen Gottes uns in einer ganz anderen, neuen Perspektive gezeigt. Das passiert in den Seligpreisungen. In einer Perspektive, die uns herausfordert, die uns aber auch ermutigt, Positionen und Haltungen einfach zu überdenken, neu zu überdenken. Und er hat uns letztlich eine Hilfe gegeben, die uns froh und glücklich werden lässt. Jesus lehrt uns hier, wie unser Leben in all den Schwierigkeiten und Herausforderungen dennoch gelingen kann. Jesus lehrt uns vieles, was ziemlich gegen den Mainstream, gegen das, was eigentlich so gerade üblich ist, angeht. Das war vor 2000 Jahren schon so. Das war sperrig. Das passte nicht in die Lebenssituation der Leute manchmal hinein. Und das ist bis heute immer noch so. Leider wollen viele Menschen das nicht hören, was Jesus da sagt. Was Jesus uns lehrt, wie unser Leben gelingen und glücklich werden will. Da gibt es dann andere Rezepte, die dann lauthals propagiert werden. Voltaire, ich weiß nicht, wer den kennt, ein bekannter Philosoph, das war ein arger Gegner Gottes. Er war ein erbitterter Gegner. Und besonders Probleme hatte er mit der Bergpredigt, speziell auch mit den Seligpreisungen. Besonders auffallend für mich, wenn man einmal bedachte, in was für einem Umfeld sich dieser Voltaire auch bewegte. der lebte so in einem höfischen Luxusleben, würde ich das mal so sagen. Der ging so von einer Party zur nächsten. Das war so sein Lebensziel. Immer in dieser Umgebung, ich sag mal, der gewissen Dekadenz, des gewissen Feierkultur, oder wie sich das immer so nennen würde. Und ja, da bewegte der sich so. Es klingt ein bisschen ähnlich wie manchmal in unserer Gesellschaftssituation. Und jemanden, der sich hauptsächlich in einer solchen Lebenssituation befindet, dem dann zu sagen, glücklich ist ein geistlicher Bettler, so wie wir das letzte Woche gehört haben, oder glücklich ist der, der trauert und Leid erfährt, dass derjenige nicht unbedingt ein Freund Gottes sein will, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Wenn unser Lebensziel und unser Lebensinteresse nur um unser eigenes Wohlergehen kreist, immer nur darum, möglichst alles bis zum Letzten auszukaufen, keinen Genuss irgendwie zu versäumen oder zu verpassen, und das dann der Sinn unseres Lebens sein soll, wie leider bei ganz vielen unserer Zeitgenossen, dann sind die Aussagen der Bergpredigt, dann sind die sogenannten Seligpreisungen einfach auch zu sperrig. Das passt dann nicht. Das ist zu herausfordernd. Aber die Realität ist, dass ein Leben, das sich hauptsächlich um größtmöglichen Lebensgenuss dreht, meist eine jähe Unterbrechung findet. Das sind diese Situationen des Leidens. Durch Leid, durch Verlust, durch erlebte und erfahrene Sinnlosigkeit. Und dann stellt sich auf einmal wieder die Frage, wie kann denn mein Leben wirklich gelingen? Wie finde ich wirklich Sinn, wenn das, was ich bis jetzt ausprobiert habe, nicht das ist, was mir wirklich den Sinn gegeben hat? Und dann hat auf einmal die Botschaft Jesu wieder ganz viel zu sagen. Deshalb, auch wenn der ein oder andere sich in der Bergpredigt immer wieder reibt und stößt und das vielleicht gar nicht hören will, es gibt immer wieder Situationen, wo das wieder ganz aktuell wird in unserem Leben. Und wenn ein Mensch Jesus Christus nachfolgen will, so wie die Zuhörer der Bergpredigt, wo wohl schon viele Christen und Jesus-Nachfolger dabei waren, dann bekommt die Bergpredigt mit ihren Seligpreisungen eine Aktualität, wie sie größer gar nicht sein kann. Jesus, als er diese Rede hielt, und das ist bis heute hier und jetzt so gleich, der will unsere Sicht auf das Reich Gottes schärfen. Der will unsere Sicht von dieser Welt ein Stück wegnehmen und auf das Reich, auf die Perspektive Gottes wenden. Er lehrt, dass besonders in den Seligpreisungen das Himmelreich ist schon mitten unter uns. Und du darfst das Glück eines Himmelsreiches jetzt schon erfahren. In unserer Unterschiedlichkeit werden wir ermutigt und erfahren, wie wir nach den Prinzipien des Himmelreiches jetzt schon leben können und jetzt auch glücklich werden. Ich will kein höfisches Luxusleben. Mein Ziel ist, sein Leben in Gottes Reich zu leben, schon jetzt und hier. Die Aussagen in den Seligpreisungen sind letzten Endes so sperrig für uns, weil sie in eine Entscheidung uns hineindringen. Sie führen uns in eine Entscheidung hinein, ist mein Lebensziel die Welt mit all ihrem Luxus, aber auch all ihrer Enttäuschung? Oder will ich ein Leben im Reich Gottes mit all seinen Segnungen, die Welt aber nicht kennt? Das ist die Entscheidung, in die wir da immer wieder hineingestellt werden. Und deshalb ist das manchmal auch so schwer zu begreifen oder fordert uns das so massiv heraus. Es ist im Letzten die Entscheidung zwischen Hölle und Himmelreich, die da sichtbar wird und die da auf den Punkt gebracht wird. Das Himmelreich aber gehört denen, die geistlich arm sind. die in ihrer Abhängigkeit von Jesus leben, die geistlichen Bettler, wie wir letzte Woche gehört haben. Das Himmelreich gehört denen, die Leid tragen. Darüber möchte ich heute sprechen, über die zweite Seligpreisung. Selig heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 4, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig die Trauernden, sie werden getröstet. Die Traurigen, Gott will sie trösten. Eigentlich ein einfaches Wort, aber es ist so oft missverstanden worden. Da gab es diesen Irrtum, dass man so auf die Spur kam und auf die Idee kam, ja, ein Christ muss leiden, dann ist er gut. Er muss sich möglichst kasteien, dann ist er richtig. Wie viel Zerbruch ist so aus so einem falschen Verständnis schon entstanden? Um die Sache mit dem Leib, mit der Trauer wirklich zu begreifen, richtig zu verinnerlichen, gibt es eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und das ist nämlich mein Gottesbild. Was für ein Bild habe ich letztlich von Gott? Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn es um Leid und um Trauer geht. Was für ein Gottesbild hast du hier heute Morgen? Was für ein Bild von unserem Gott? Ist es das Bild, Gott schickt mir Leid und Not, damit er mich erziehen kann? Gott hat ein Interesse daran, mich erst einmal zu zerbrechen? Selig sind die, die Leid tragen und weinen? Nein, das meint Gott hier nicht. Wisst ihr, das Leid in dieser Welt, das entsteht nicht durch Gott, sondern das entsteht überwiegend durch Gewalt, die Menschen ausüben, gottlose Menschen. Leid entsteht dadurch, dass Menschen Gott verlassen haben und gottlos leben wollen. Daraus entstehen Kriege, daraus entstehen Umweltkatastrophen ganz oft. Aus der Gier, aus dem rücksichtslosen Leben. Gott liebt uns. Das ist die ganz wichtige Voraussetzung, wenn ich über Leid nachdenke, wirklich zu wissen, ein Bild von einem liebenden Vater im Kopf zu haben. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Und das will er mir zeigen, auch durch Leid und durch Trauer hindurch. Durch seine Liebe werde ich im Leid aufgerichtet, werde ich durchgetragen werden. Das ist das Bild von Gott, was ich habe. In unserer zweiten Seligpreisung will uns Jesus darüber lehren, dass wir glücklich werden, wenn wir über unseren verlorenen Zustand traurig werden, darüber weinen, keine Bürger des Reiches Gottes zu sein. Und er will uns darüber lehren, dass wir selber bereit werden, Leid zu tragen, um des Reiches Gottes willen. Und er will uns lehren, dass wir das Leid anderer mittragen können. Und letztlich will er uns trösten darüber, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das Letzte nur das Vorletzte ist. Gehen wir diese Punkte mal durch. Das Erste, was ich hier drin entdecke, ist die Trauer über mich selbst. Die Trauer, von der hier die Rede ist, das ist ein tiefer Schmerz. Das ist vergleichbar mit der Trauer, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Das beschreibt dieses Wort Trauer. Das ist ein Schmerz, ein emotionaler Schmerz in uns, eine Leere, eine Traurigkeit. Aber was ist das letztlich für eine Trauer, die denjenigen, der sie empfindet, Freude und Segen von Christus verspricht? Trost wird denen zugesagt, die über ihren Mangel an Unschuld, Gerechtigkeit und Selbstachtung trauern. Es ist eine Sache, seine geistliche Armut anzuerkennen, aber eine andere, darüber auch zu trauern, zu klagen, den Schmerz zu spüren, den auch Gott damit hat, wenn wir ohne ihn leben. Jesus selber hat über die Sünden der anderen geweint. Das ist dieser Schmerz, weil er ihre Folgen in Gericht und Tod kommen sah. Darüber war er zu Tode betrübt, war er traurig, hatte er Schmerz gefühlt. Genauso wie über die Stadt, die nicht zur Buße bereit war und ihn nicht aufnehmen wollte. Und darüber sollten wir traurig sein, auch wir. Auch über unsere eigene Gottlosigkeit. Das soll uns noch schmerzen, das soll uns noch berühren. Wir sollten nicht nur über die Sünden anderer weinen, sondern, wie gesagt, auch über unsere eigene Schuld und Hartherzigkeit. Schuld und Sünde, wenn wir sie nicht verdrängen, ist oft eine innere Qual. Und Jesus sagt, und das ist das Sperrige, ja, es ist gut, diese Qual zu spüren, damit wir wieder erfahren und erleben können, wie es ist, Vergebung zu bekommen. Schuld und Qual soll uns zu Jesus führen. Und dann ist es Segen. Lukas sagt, selig seid ihr, die ihr jetzt weint. Ihr werdet einst lachen. Und im gleichen Zusammenhang warnt er aber uns auch eindringlich, die, die jetzt lachen. Für die kommen dann die Tränen. Wer seine Schuld jetzt von sich weist, wird später trauern müssen. Spätestens am letzten Gericht. Das ist eine ernste Botschaft. Aber Jesus will uns jetzt trösten. Er will unsere Schuld auf sich nehmen und uns reinwaschen und unsere Wunden mit dem Salböl der Vergebung heilen, damit diese Situation des späteren Weins nicht ist, sondern dass wir dann diese Freude erleben dürfen. Jesus will unsere Schuld, unsere Not, unsere Getrenntheit von Gott auf sich nehmen. Und das ist eine Frohbotschaft. Das ist eine Jubelbotschaft. Das heißt, dass wir nicht ständig in dieser Schuld weiterleben müssen. Ich weiß nicht, wer das kennt, wer schon mal Streit hatte mit einem Menschen, den er wirklich lieb hat. Und dieser Mensch, der nicht vergeben will, das ist eine Qual. Das tut weh. Du kannst nichts dran ändern. Und Jesus sagt, nein. Da, wenn du kommst mit deiner Schuld, ich trag die. Ich nehme die auf mich. Ich will dir vergeben. Das ist Freude. Welch eine wunderbare Tröstung, die Schuldenlast loswerden zu können. Frei zu werden, heil zu werden, ein geliebtes Kind Gottes zu werden, Einzug in das Reich Gottes zu finden. Es ist ein großer, großer Segen, unter seiner eigenen Schuld und Trennung von Gott traurig zu werden, den Verlust nachzuspüren, darüber zu weinen, den Verlust der Nähe, der tröstenden Nähe Gottes schmerzlich zu vermissen. Jesus sagt, auf dem Weg, als er nach Golgatha trägt, als er sein Kreuz auf dem Weg nach Golgatha trägt, weint nicht über mich, weint über euch. Es ist der Beginn des Segens. Durch Umkehr und Buße werden wir geheilt. Und darauf aufmerksam zu werden, zu spüren, das nachzuempfinden, die Not und die Traurigkeit Gottes über unser eigenes Versagen, über unsere Gottlosigkeit, das nachzuempfinden, ist ein Segen. Das meint unser Text. Aber er meint noch mehr. Die Bereitschaft, auch selber Leid zu tragen. Auch das steckt darin. Selig sind, die das Leid tragen. Was denkt ihr, wenn ich euch jetzt so fragen würde, mit so einem Mikrofon rumkäme und würde euch fragen, denkt ihr, dass Jesus ein fröhlicher Mensch war? Was würdet ihr sagen? Ja. Jesus, ein fröhlicher Mensch, ist doch eigentlich ein Widerspruch, der das Leid der ganzen Welt auf sich trägt, der die Schuld der ganzen Welt stemmt auf seinen Rücken. der all dieses Elend und Not sieht und weiß, auf welchem Weg er sich befindet. Und dennoch wissen wir, wenn wir die biblischen Berichte lesen, ja, Jesus hat das Leben bejaht. Er war froh, er war fröhlich. Das Leid der Liebe, gerade auch der nicht erwiderten Liebe, auf sich zu nehmen und es zu tragen, das kennzeichnete Jesus aus. Aber es kennzeichnete ihn auch, dass die Liebe des Vaters, der mit ihm war, der ihn durchgetragen hat, durch dieses Leid, der bei ihm war, die Liebe des Vaters, die reichte ihm aus, um alles Leid, das ihm widerfuhr, willig zu ertragen, um das Ja dazu zu haben. Jesus war bereit, um der Liebe des Vaters sogar zu leiden. Liebe Geschwister, wir sind heute ein bisschen verwöhnt, habe ich so den Eindruck. Wir sind wirklich sehr verwöhnt hier. Leidensbereitschaft, das ist kein gutes Wort, wenn man das anspricht. Leidensbereitschaft, kann man sagen, die bricht weg, die wird immer geringer. Je mehr Wohlstand und Versorgung wir haben, je weniger werden wir noch bereit und überhaupt fähig zu sein, leiden zu ertragen. Manchmal habe ich so den Eindruck, und das ist, finde ich, manchmal auch schlimm, habe ich den Eindruck, dass wir in unserer westlichen Welt die Vorstellung haben, wir haben einen Anspruch darauf, dass es uns immer gut geht. Wenn mir schlecht geht, gehe ich zum Arzt, ich habe ja schließlich mein Krankenkartenkärtchen, was ich dem da in seinen Computer stecke, und dann heißt es, jetzt muss es mir wieder gut gehen. Der muss mich jetzt wieder gesund machen. Wir haben den Anspruch, wenn wir Dinge haben, die wir gerne hätten und sie uns nicht leisten können, das muss trotzdem gehen. Finanzkauf macht alles möglich. Wir haben den Anspruch, dass wir vielleicht ja den Anspruch haben, dass es uns gut gehen muss. Und wir nicht leiden brauchen. Aber wenn wir in der Welt gehen und ihr werdet jetzt wieder in die Mission ausreisen, in eine andere Lebenssituation. Oder wir brauchen gar nicht so weit zu reisen. Wir brauchen nur mal mit aufmerksamen Augen auch durch Emden zu gehen. Dann sehen wir, dass das Leiden in der Welt kein Ende hat. Dass das Leiden groß ist. Wir müssen vielleicht wieder einmal neu begreifen, Leid ist ein Teil des Lebens. Ein Teil dessen, in einer von Gott getrennten Welt zu leben. Da ist Leid. Und da gehört Leid einfach mit hinein. Leid gehört zu meinem und zu deinem Leben dazu. Ob du es wahrhaben willst oder nicht. Du kannst es nicht vermeiden. Du kannst es auch nicht einfach ignorieren. Das funktioniert so nicht. Es ist normal, dass Leid zu meinem Leben dazugehört. Und es ist egal, was dir die Werbung oder die Gesellschaft verspricht. Es gibt gute Zeiten und es gibt Zeiten des Leidens in deinem Leben. Und Jesus Christus will uns nicht aus allen Leidenszeiten einfach nur herausboxen, sondern er will uns darauf vorbereiten und uns hindurchführen. Wenn wir den Psalm 23 lesen, der das schöne Bild hat. Er führt mich durch ein dunkles Todestal. Er rüstet mich aus, gemeinsam an der Hand mit meinem Herrn Jesus Christus durch dieses Tal zu gehen. Aber er sagt nicht, ich räume das Tal vor dir weg. Das Tal ist da. Wir gehen durch, aber an der Hand Gottes. Wer kein Leid erfahren hat, wer nie getrauert hat, der kennt auch keine Freude. Aber wir kennen auch Freude, wenn wir durch die Trauer, durch das Leid hindurchgetragen werden. Dann erleben wir etwas von der Freude, von der Gott hier spricht. Bin ich noch bereit zu leiden? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Die kann man ganz schwer nur theoretisch beantworten. Ja, ja, ich bin bereit zu leiden. Nein, wir werden gar nicht gefragt, ob wir leiden wollen. Es kommt einfach. Aber ist es mir bewusst, dass Leid in meinem Leben durchaus einen Stellenwert hat? Aber ist es mir auch bewusst, dass ich in diesem Leid die Hand Gottes nicht verlieren werde, wenn ich bei ihm bleibe? Dann sagt der Herr, dann ist es Segen. Dann spürst du den Trost, den Segen, die Freude im Herrn. Jesus sagt, das, was sie mir angetan haben, das werden sie auch euch antun. Aber ich bleib bei euch. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Ein dritter Punkt, der mir noch wichtig geworden ist in diesem Text, ist die Bereitschaft, anderer Leid zu tragen. Nochmal das Bild von Jesus auf dem Weg ans Kreuz. Oder Jesus direkt am Kreuz. Er hat immer noch den Blick für die anderen. Er sieht seine Mutter. Und er bittet die anderen Jünger, sorgt für sie, nimmt Anteil an ihrem Leben. Er sieht den Schächer am Kreuz. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt nicht, nein, ich leide jetzt. Pech für euch. Ist vorbei jetzt. Selbst in seinem Leid trägt er noch das Leid der anderen. Es ist ein ganz einfaches Bild, ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, hier vorne geht einer mit einer ganz schweren Last, die er tragen muss. Er kann kaum noch sich aufrechterhalten. Das Leid mittragen bedeutet nichts anderes, als dass Jonas und du und der einfach aufsteht und eine Hand mit an diese schwere Last heben. Und jede Hand, die dazukommt, hilft dem, der so schwer trägt, wieder aufrecht zu gehen und die Last tragen zu können. Auch das ist ein Prinzip, was Jesus gelebt hat, was Gemeinde auszeichnet. Wenn einer meine schwere Last sieht und sagt, ja, du bist gesegnet im Herrn, alles gut, ich werde vielleicht auch heute Morgen für dich beten, und packt nicht mit an und stellt sich nicht mit darunter, dann ist mir nicht geholfen. Auch wir sind aufgerufen, uns unter die Last der anderen zu stellen. Nur so erlebt der Leidende wirklich Tröstung und Hilfe. Denken wir manchmal ernsthaft, wir sind davon ausgenommen, uns unter die Last der anderen zu stellen. Es geht uns nichts mehr an. Vielleicht sollten wir anfangen, darüber zu weinen, zu welch einem Egoismus und zu welcher einer Ich-Sucht auch wir Christen mittlerweile fähig sind. Wir sind berufen, Verantwortung zu tragen und einen Blick für andere zu haben, damit diese getröstet werden. Jesus sagt, wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, was sagt er dann? Geh zwei. Wenn einer dich bittet, was sollen wir tun? Ihm geben. Jesus fordert uns auf, einen Blick zu haben, auch für die anderen. Und wenn ich was gelernt habe, dann in der Gemeinde, dass es in der Gemeinde immer Menschen gibt, die fröhlich sind, denen es gut geht. Und dass es in einer Gemeinde zeitgleich auch immer Menschen gibt, die Leid tragen, denen es schlecht geht. Und dass diese Menschen sich täglich wechseln. Dass die, die Leid tragen, morgen die sind, die fröhlich sind. Und dass die, die heute fröhlich sind, morgen sind die, die Leid tragen. Und das sollten wir wahrnehmen und sollten uns darin unterstützen. In der Gemeinde und in unserer Umgebung. Das ist gelebter Glaube. Tue ich das, dann ist das Resultat, der andere ist getröstet und ich auch. Denn du hast gar keine Zeit mehr, so sehr auf deine eigenen Wehwehchen zu schauen und weh zu klagen. Bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal leiden wir, wo es eigentlich nichts zu leiden gibt. Und wenn wir aufmerksam unsere Umgebung beobachten, dann sehen wir sofort Leid, das unser Unwohlsein sehr schnell verblassen lässt. Wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit nur auf mich lenke, ein Jammertal, Wie bei Voltaire. Ist gar nicht gut. Ich habe eine Geschichte gehört von einem lieben Bruder, der jetzt mittlerweile schon beim Herrn ist. Und er hat wirklich nicht auf der Sonnenseite des Lebens gelebt. Der kennt diese ganze Geschichte Verfolgung und Verbannung in Russland. Den haben sie nach Kasachstan verbannt irgendwo, aber wirklich in die wildeste Geschichte. Und er kennt, dass er unterwegs war, die mussten irgendwo hinmarschieren, die mussten sich irgendwo melden, die mussten dann durch einen Schneesturm laufen. Und er hat erlebt, wie sie zu mehreren Leuten losgeschickt wurden und die haben sich verloren. Irgendwann war einer, er ist einfach zusammengebrochen, der konnte nicht mehr in diesem Schneesturm. Und es kam noch einer vorbei, der war auch selber schon ziemlich geschafft und hat gesagt, nein, ich kann dich nicht mitholen. Wenn ich dich mitnehme, breche ich zusammen. Das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Und er ist mal alleine weitergegangen. Hat ihn da liegen lassen. Und hier dieser Bruder, den ich da in der Gemeinde kennengelernt hatte, der ist auch zu diesem gekommen, der zusammengebrochen ist. Und der war auch selber ziemlich fertig. Hat aber gesagt, ich nehme den mit. Ich kann ihn nicht liegen lassen. Ich schaffe das nicht. Kann ich nicht. Geht nicht. Ich glaube an Jesus, der wird mir helfen. Und er hat ihn gepackt und hat ihn getragen. Und mit seiner letzten Kraft hat er ihn getragen. Und er hat gemerkt, als er ihn getragen hat, ist ihm wieder warm geworden. Hat er wieder die Kraft gewonnen, wirklich ihn mitzunehmen. Und sie sind beide gewärmt geworden letztendlich und sind aufgewärmt und sind so durch den Schnee, haben sie sich geschleppt, sind irgendwas drüber gestolpert. Und da lag der, der den anderen nicht mitnehmen wollte. Und ist erfroren. Letztlich haben sie überlebt. Die Leid tragen. Anderer Leid mittragen. Auch die sollen getröstet werden. Und das Letzte, der wirkliche Trost. Das Letzte ist letztlich nur das Vorletzte. Ja, wir brauchen Trost. Nicht nur, wenn wir über unsere Sünde traurig geworden sind. Auch da, wo wir bereit sind, selber zu leiden, wo wir unser Leid annehmen oder Leid mittragen. Ich kenne so viele, auch bei uns, die leiden. Die leiden so sehr. Ich kenne viele, die gesundheitlich so angegriffen sind, dass sie wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Ich kenne viele, die in Situationen stehen, wo sie sich um Menschen Sorgen machen, die nicht mehr wissen, wie soll das weitergehen. Ich kenne viele, die existenzielle so große Sorgen haben, wo man denkt, ja, wie soll das weitergehen? Viele leiden, auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Umgebung. Viele leiden darunter, dass sie Unrecht erleben. Und manches Leiden erscheint so, als wäre das letzte Wort. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und wenn ein Mensch, den du lieb hast, verstorben ist, ja, das wirkt so endgültig. Das fühlt sich auch so endgültig an. Aber am Beispiel des Todes macht Jesus selbst deutlich, nein, die Trauer und die vermeintlich endgültige Hoffnungslosigkeit, die haben nicht das letzte Wort. Wo Jesus der Herr ist, da hat Jesus das letzte Wort. Da hat Jesus sogar das letzte Wort über unseren letztlich größten Feind, den Tod. Jesus herrscht, so lesen wir im ersten Korintherbrief. Jesus herrscht und alles ist unter seine Füße gelegt. Und selbst der letzte Feind, der Tod, ist durch Jesus Christus vernichtet. Alles, wirklich alles, hat Gott unter die Füße Jesu gelegt. Und jetzt verheißt er uns, denn wie die Leiden Christi überreich auf uns kommen, so wird uns durch Christus aber auch überreicher Trost zuteil werden. Nun sind wir Christen mit dem Heiligen Geist, den Johannes in seinem Evangelium den Tröster nennt, beschenkt worden. In uns lebt Gottes ganzes Trostpotenzial, der Heilige Geist. Er macht uns fähig, Leid zu tragen. Er macht uns fähig, auch andere zu trösten. Er macht uns fähig, selber getröstet zu werden. Er macht uns fähig, zu entdecken, dass das Leid nicht das letzte Wort ist, sondern Jesus das letzte Wort hat. Es ist Gottes Heiliger Geist, der uns verändert und uns zu Menschen macht, die nicht vor dem Leid weglaufen müssen, die die Zukunft Gottes sehen und daran glauben können, dass Gott einmal alle Tränen abwischen wird, die glaubend sehen, das Leid ist nicht das Letzte. Das können wir nicht aus uns. Aber selig sind die, in denen Gottes Geist ist. Und ich möchte euch ermutigen, bittet unseren Herrn, dass sein Heiliger Geist in uns ist. Lasst uns Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen, wieder auch neu darin bekennen, in unseren Leitsituationen, in unseren Sorgen, in unseren Nöten, Jesus Christus bekennen als den Herrn über diese Situation. Ihn bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, diese Situation zu tragen. Auch diese Situation, wo wir keine menschliche Antwort haben, wo wir nicht wissen, wie das Ganze ausgehen wird, aber in dem Glauben und in der Kraft Jesu durchgetragen werden. Das können wir nicht aus uns. Aber Jesus verspricht, er kann es in dir. Weil Jesus unser Leiden und Schmerzen und die Ursache aller Leiden und Schmerzen, nämlich die Sünde, auf sich geladen hat, ist persönliches, auch noch so tiefes Leid nicht das Letzte, was über unserem Leben steht, sondern der Trost Gottes, sondern das Wort, das er abwischen wird, alle Tränen. Amen. Wir wollen beten.